Inforadio Podcast.
In unserer Reihe der Wiederholungen im Sommer hören Sie jetzt noch einmal das Forum, das wir am 22. April erst ausgestrahlt haben. Bildungskrise, das unendliche Thema. Seit Jahrzehnten reformieren wir Schulen und konzipieren Projekte, aber die Ergebnisse befriedigen uns nicht immer. Uns, das heißt die Schüler, die Eltern, die Lehrer, die Politiker, die Unternehmer und natürlich die medialen Beobachter. Meistens aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht sind wir aber auch zu ungerecht gegenüber dem Erreichten. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School of Governance Berlin in der Friedrichstraße. Wie viel Staat darf es denn sein, fragen wir heute und nehmen aus der Bildungsdebatte und der Bildungskrisendebatte einen wesentlichen Ausschnitt in den Blick, nämlich die Rolle der unterschiedlichen Akteure, ihr Verhältnis zueinander, schulische Bildung im Spannungsverhältnis von Familie und öffentlichen Institutionen. Das klingt zunächst abstrakt, aber ich verspreche Ihnen, das kann ganz schön handfest werden. Und damit es das wird, sitzen bei mir hier auf dem Podium vier Gäste. Ich begrüße Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung für den Bereich Bildung, Autor von Dichter, Denker, Schulversager, vergangenes Jahr erschienen. Regina Pötke, Vorstand Bildung der Roland-Berger-Stiftung. Sie war in der Schule tätig, sie war im Ministerium tätig. Heinz Buschkowski ist bundesweit bekannter Bezirksbürgermeister von Neukölln. In anderen Teilen der Welt wären 317.000 Einwohner eine große eigene Metropole. Und schließlich Roland Hägler, Schulleiter der Hermann-von-Helmholtz-Schule in Gropiusstadt. Die Schule ist unter anderem Teilnehmer am Stark-Projekt der Hertie-Stiftung. Ja, wo lässt sich in diesem Bereich, über den wir sprechen, überhaupt etwas bewegen? Wer kann etwas bewegen? Und wissen wir immer, wohin sich dann etwas bewegt, Jörg Dräger?
Man kann etwas bewegen. Das ist erstmal die positive Nachricht vorweg. Die erste und etwas einfache Antwort ist, die Eltern, das Elternhaus machen den Unterschied. Und wer eben in eine bestimmte Familie reingeboren ist, der findet seinen Weg. Und wer eben nicht in die Familie reingeboren ist, der wird eben seinen Weg nicht finden. Und viele in Deutschland scheitern. Es sind immerhin ungefähr 20% jeder Fünfte, die mit 15 weder richtig lesen, schreiben, rechnen können und die wirklich zurückgeblieben sind und unserer Gesellschaft nicht teilhaben können. Die gute Antwort ist, die Schule, der Kindergarten, die Erzieherinnen, die Lehrer, die können tatsächlich den Unterschied machen. Und auch wirklich in schwersten Situationen. Es gibt ein wunderbares Beispiel aus Schweden, 15-jährige Bildungsversager in einer Schule in Malmö. Die Schule soll geschlossen werden. Über die Hälfte der Schüler schafft in der Regel den Abschluss nicht. Und im Rahmen einer Fernsehserie holt man 8 Superlehrer in diese Klasse. Und die sollen innerhalb eines halben Jahres die Klasse zu einer der 3 besten Schwedens machen. Das sind lauter Bildungsversager. Die kommen aus schwierigsten sozialen Schichten. Die stehen kurz vor dem Scheitern. Und diese 8 Lehrer schaffen das tatsächlich, innerhalb von knapp 6 Monaten die Klasse so zu motivieren, so zu trainieren, dass sie als die drittbeste Klasse Schwedens im landesweiten Vergleichsexamen abschließt und sich zur besten Mathematikklasse Schwedens mausert. Das waren fantastische Lehrer, aber die Rahmenbedingungen war die gleiche Schule mit dem einen Unterschied: Es war eine Kamera dabei und man wurde natürlich zum Star, wenn man den Test bestand und nicht, wenn man sich auf dem Schulhof prügelte.
Regina Pötke, ist das jetzt etwas, wo man sagt, ja, da kann man mit sehr viel Energie Einzelfälle nutzen, oder ist das etwas, was Jörg Dräger eben formuliert hat, wo man sagt, das könnte auch in der Breite funktionieren, also in den Metropolen, auf dem Land, bei sozial schwierigen Brennpunktschulen, aber eben auch sozusagen im Alltag eines normalen Gymnasiums?
Natürlich kann es funktionieren. Ich glaube dass schon, dass in Herrn Drägers Beispiel diese hergestellte Öffentlichkeit eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Die Kinder kennen die Castingsendung. Das ist natürlich ein hoher Motivator. Das kann man sich ja nicht überall machen. Solange man die Schulen in ihrer derzeitigen Verfasstheit lässt, solange wird sich das nicht ändern. Ich sage dazu immer, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir können alle diese Dinge jeden Tag lesen, aber getan hat sich nichts. Ja? Wir lassen die Lehrer allein. Wenn Sie heute einen Skandal, einen Lebensmittelskandal aufdecken, dann ändert sich innerhalb von 4 Wochen irgendetwas grundsätzlich. Aber in der Schule, was hat die Bertelsmann Stiftung alles veröffentlicht? Was haben andere Institutionen alles veröffentlicht? Was haben kluge Köpfe immer wieder gesagt? Und trotzdem passiert nichts. Und das ist etwas, was zumindest meine Stiftung zum Handeln veranlasst.
Wir werden über die Details, was man konkret machen kann, auch von den Stiftungen gleich sprechen. Heinz Buschkowski, stimmt das denn so, es passiert nichts? Also Sie sind ja nun jemand, der auch als ein großer Motivator gilt, zumindest kommunalpolitisch.
Also erstmal ist das Beispiel ja schön, weil es zeigt, egal mit welcher Motivation, dass man in das Rad eingreifen kann. Man kann junge Leute auf eine andere Spur bringen. Ich war ja schon ein bisschen angefressen, ja, weil das immer mein Satz ist, zu sagen, wir haben keinen Erkenntnismangel, wir haben ein Handlungsdefizit. Ja, ist ja schon gewährt.
Also Urheberrecht ist nicht unser Thema heute.
Weil also die Aufsätze, Diplomarbeiten, ja. Promotion und Habilitation zu diesem Thema, die füllen Wände. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wann ziehen wir daraus die Konsequenzen, und zwar so, dass das vor Ort erlebbar wird. Was nutzt ein dicker Integrationsplan vom Gipfel bei der Kanzlerin? Weiß ich nicht, ich glaube, der ist 2000 Seiten stark, wenn der vor Ort bei der Lehrerin, beim Lehrer, bei der Erzieherin überhaupt nicht ankommt. Ja, und das ist dann alles wirklich akademisches Gerede von der Metaebene, das Ihnen vor Ort keinen Schritt weiter hilft, das Ihnen auch übrigens Ihre Prozentzahlen überhaupt nicht verändert, weil auch das ist eigentlich nicht neu, dass jeder 5. bis 4. Schüler die Schule ausbildungsunfähig verlässt. Das wissen wir. Wir wissen, dass bei den Einschulungen jedes 4. Kind nicht gerade auslaufen kann, unfallfrei. Der Berliner sagt an dieser Stelle, und was lernt uns das? Und es gibt genug Beweise. Also Sie können eigentlich aus jeder größeren Stadt einen Beleg bringen, wo ein besonderes Modell gefahren wird einer Schule. Wir haben in Neukölln 2 Schulen, wo wir es belegt haben. Eine kennt jeder, die berühmte Rüdli-Schule, die einzige Hauptschule Deutschlands mit Disziplinproblemen unter den Schülern, woanders läuft das wie geschnitten Brot. Und das andere ist das Schweizer Gymnasium. So, auch kurz vorm Sterben, heute ein blühendes Gymnasium. Also wir müssen gar nicht darüber jetzt eine Expedition ins Leben rufen, um herauszufinden, geht es eigentlich? Antwort lautet, ja, es geht.
Dann will ich das aber vom Schulleiter hören, dass es geht und was er aus seiner Erfahrung auch zu dem, was so viel aufgeschrieben ist, zu sagen hat.
Es ist unendlich viel möglich, aber was wir als Schule brauchen, wir brauchen Freiheiten. Ich bringe es mal so auf den Punkt, ich bin als Schulleiter für alles verantwortlich, was an meiner Schule passiert, aber ich habe keinerlei Personalkompetenz. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Unternehmen und müssen es erdulden, wie es geht, und können nicht sagen, so und so. Des Weiteren brauchen wir Freiheiten hinsichtlich des Lehrplanes. Die ganzen Reformbedingungen, die vorhin erwähnt wurden, jahrelang hat man hinterher reformiert. Die Gesellschaft ist vorne weggelaufen und Schule ist hinterhergehinkt. Wir haben uns aber nicht verabschiedet vom Humboldtschen Bildungsideal. Ich spreche bewusst von meiner integrierten Sekundarschule. Ich spreche nicht für das Gymnasium. Als kleines Beispiel am Rande, auch wenn Herr Buschkowski mir gleich wieder sagt, ich habe meine Tür abgeschlossen. Ich vertrete eine Schule, die keinen Wachschutz hier in Berlin hat. Und Herr Buschkowski, man kann hintenrum an meine Schule reingehen. Man kommt also hin. Aber es ist uns gelungen, diese Gewaltproblematik weitestgehend aus der Schule herauszuhalten. Es geht. Nur es bedarf unendlich vieles Engagements. Und es bedarf engagierter Lehrer und engagierter Lehrer, die sich da, wo sie sind, wohlfühlen.
Aber wenn man hinten herum zur Schule reinkommt, ist das ja auch sozusagen schon ein Lernerfolg. Also man hat da sozusagen eine Transferleistung schon, dass man nicht nur vorne an der Tür rüttelt. Jörg Dräger.
Es geht, da bin ich ganz bei unseren anderen Mitdiskutanten, es geht übrigens auch ein Stück nach vorne. Ja, also man kann natürlich sagen, es war mal ein Viertel der Schüler, die nicht lesen und schreiben konnten, jetzt ist nur noch ein Fünftel. Ja. Man kann ans andere Ende der Bildungsskala gucken. Die Zahl der Abiturienten hat sich in den letzten, 30 Jahren verdoppelt. Die sind auch nicht dümmer geworden. Die finden alle Jobs. Wir sind ja eigentlich auch ein Land, was großen Fortschritt erzielt. Wir sind ein sehr wohlhabendes Land. Wir sind die Konjunkturlokomotive Europas. So schlecht kann es alles gar nicht sein. Das Problem ist, glaube ich, zweierlei. Erstens haben wir immer um das Falsche gestritten. und zweitens am falschen Ende. Wenn man anguckt, wo die Bildungsdebatten stattfinden, finden sie gerne über die Zukunft des Gymnasiums, das achtjährige Abitur und den Stundenausfall statt. Das ist alles schön und gut, aber da bin ich bei Herrn Hegele, das Gymnasium läuft mehr oder minder alleine. Da mag man sich ein bisschen drüber aufregen, wenn man betroffene Eltern ist und es gibt immer das eine oder andere Problem auch im Gymnasium. Aber in dem Vergleich, was an der Hauptschule in Neukölln geschieht, geht es am Gymnasium noch ganz gut. Und das andere, worüber wir immer gestritten haben, das ist die übliche Frage der Schulstruktur und der Zuständigkeit. Ja, ich war ja 7 Jahre Kultusminister, Mitglied der Kultusministerkonferenz, habe immer fröhlich beobachtet, wie meine Kollegen, die Schulminister, darüber gestritten haben, ob das Gymnasium oder die Gesamtschule nun die Zukunft der Republik sei. Und dann haben sie noch darüber gestritten, ob der Bund oder die Länder dafür zuständig sein sollten. Und dann war die Energie alle. Das sind leider relativ irrelevante Fragen. Sie können gute Schule in der einen oder anderen Struktur, in der einen oder anderen Zuständigkeit machen. Die Energie war aber alle, sich um das zu kümmern, worauf es wirklich ankommt. Und das ist gute Schule, ist guter Unterricht und der wird durch gute Lehrer gemacht. Und da kann man jetzt sagen, dass wir doch eigentlich die guten Beispiele überall finden. Und da bin ich ganz bei Herrn Buschkowski. Jede Stadt hat eine gute Schule, auch eine gute Hauptschule, wo das eigentlich alles ganz vernünftig oder sogar sehr gut läuft. Ja, und ich kann schöne Konzepte machen und sagen, so viele Stunden und diese Curricula. Aber die Menschen, die es im Endeffekt füllen müssen, die haben wir nicht beliebig. Und das ist, ich sag mal, da kann man sagen, das ist ein wunderbarer Lehrer. Und wenn ich den jetzt 1000 Mal hätte, dann hätte ich richtig gute Schulen in der Stadt. Nur das habe ich eben nicht.
Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir gute Lehrer bekommen, wie wir gute Lehrer halten und welche Aufgaben die verschiedenen Akteure dabei haben können. Regina Pütke.
Ja, wir müssen aber nicht nur darüber nachdenken, wie wir gute Lehrer kriegen. Wir hätten schon längst die Ausbildung ändern können. Ich sage nur mal ein aktuelles Beispiel. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, was mit Inklusion gemeint ist. Das neueste Phänomen oder ist ja auch sicher ein richtiger Weg in der Pädagogik, dass man eben behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen in die Schule gehen lässt. Hat man denn jemals die Lehrer auf dieses Problem vorbereitet? Ich war 11 Jahre Lehrerin an einer Schule mit Integration von Körperbehinderten, ohne dass ich jemals darauf vorbereitet wurde. Ja, das finde ich derartig blauäugig. Auch das Migrantenproblem oder das Verwahrlosungsproblem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Wie gehe ich mit Eltern um? Wie gehe ich mit der alleinerziehenden Mutter um, die Alkoholikerin ist? Sowas lernt ein Lehrer nicht. Und Entschuldigung, Herr Dräger, aber das ist mir nicht genug, wenn man sagt, wir müssen uns wünschen, diese Lehrer zu multiplizieren. Wir könnten es tun. Wir haben hervorragende Universitäten, die sich mehr mit Pädagogik und weniger mit inhaltlichen Fragen in der Lehrerausbildung beschäftigen könnten.
Ich bin ja ganz
und das hätte man schon längst anfangen können, denn das sind ja Zyklen von 10 und 15 und 20 Jahren. Bis dahin ist die soziale Bombe bei uns explodiert.
Ja, ohne Frage, aber es war ja gerade mein Argument, dass wir um das Falsche gestritten haben und deswegen zu der Frage, was einen guten Lehrer ausmacht und wie ich ihn ausbilde, politisch nie so recht gekommen sind. Ja. Wir haben das ganze Lehramtsstudium reformiert, während ich Wissenschaftsminister war und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir ein einziges Mal gefragt haben, was eigentlich inhaltlich in dem Studium vorkommen sollte.
Aber jetzt würde ich gerne von Roland Hegler wissen, wie ist das denn mit den guten Lehrern? Ich meine, die Lehrer, die da sind, werden ja nicht sagen, ach, wir sind alle so schlechte Lehrer, nehmt doch andere.
Ich möchte mal eine Lanze für die Lehrer brechen. Ganz einfach, ich habe viele, sehr viele gute Lehrer. Ich habe keine Spitzenlehrer wie die 8 Lehrer, die Sie vorhin erwähnt haben. Ich will aber auch gar keine Spitzenlehrer haben. Ich will den Lehrer haben, ich will den handfesten Lehrer haben, der mit den Schülern umgehen kann, der den Schüler erziehen kann und der jeden Tag auf der Matte steht. Das ist der Lehrer, so wie ich mir vorstelle, als Ideallehrer. Die Anerkennung ist nicht da. Man fühlt sich alleingelassen, es kommt die Reform, es kommt jene Reform. Immer wieder tragen es die Lehrer. Die Lehrer werden nicht mitgenommen bei den Reformen. Diese Reformen werden meistens von oben nach unten durchgedrückt und wir müssen sie dann ausführen. Ach, schon wieder was. Dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und scheitert dann wieder und dann kommt die übernächste Sau. Das ist im Prinzip das Ergebnis. Wir brauchen auch mal Ruhe in der Schule und der Fokus ist mir auch viel zu sehr auf die Lehrer gerichtet. Ich möchte den Fokus auf die Schüler bringen. Und zwar dahin bringen, dass wir eigentlich ein gesellschaftlich selbstgemachtes Problem haben. Wir haben den Jugendlichen, die ich vertrete, sprich die Realschüler, die Hauptschüler, denen haben wir 20 Jahre lang beigebracht, dass wir sie nicht brauchen. Wir haben den Leuten die Vision genommen. Was bewirke ich? Wer strengt sich in unserer Gesellschaft an, wenn er keine Visionen hat? Sie alle haben ein Ziel vor Augen. Sie wollen das und das und das werden. Aber wir haben es den Schülern jahrelang weggenommen.
Den Fokus auf die Schüler legen, darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Wie viel Staat darf es denn sein? Schulische Bildung im Spannungsverhältnis zwischen Familie und öffentlichen Institutionen. Wir sprechen hier in der Hertie School of Governance mit dem Berlin-Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski, dem Schulleiter der Heinrich-Helmholtz-Schule in Gropiusstadt Roland Hägler, dem Vorstand für Bildung der Bertelsmann-Stiftung Jörg Träger und dem Vorstand für Bildung der Roland-Berger-Stiftung Regina Pötke. Und damit sind wir bei diesem Spannungsverhältnis Familie und öffentlichen Institutionen, ja, bei den Schülern und bei ihrem sozialen Umfeld. Heinz Buschkowski, haben wir als Gesellschaft vielen Schülern die Visionen genommen, haben die selber keine entwickelt? Wie sehen Sie das sozusagen im Umfeld eines Bezirkes, der eben Gebiete hat wie das Rollbergviertel oder die Karl-Marx-Straße, aber eben auch Rudow und Britz, wo vielleicht ganz andere Forderungen familiärer Art an die Schüler kommen und von den Schülern selber an ihre Ausbildung?
Ach, auch im Rollbergviertel, auch in der Sonnenallee wohnen Schüler, die das Abitur ablegen. Wir haben 3 Gymnasien in der Neuköllner Innenstadt, die bringen jedes Jahr 200 bis 300 Abiturienten auf die Matte. Das ist statistisch zu wenig, weil wir haben dort, unsere Gymnasien dort haben eben 90% Schüleranteil mit Migrationshintergrund. Es müssten mehr sein. Aber dass es da eine Wüstenei ist, das ist so auch nicht richtig. Richtig ist natürlich, dass wir jahrelang die Ausländer-Resteschule hatten, die Hauptschule. Die war in der Tat demotivierend. Wer da angekommen war, durchgereicht, der wusste, okay, auf dich wartet nichts mehr. Dementsprechend haben sich die jungen Leute auch verhalten. Und das Verhalten war eben so, dass irgendwann fast jede noch so gestandene Lehrkraft das Handtuch geschmissen hat. Das ist weg. Wir haben jetzt eine Zweistufigkeit. Ich finde, dass diese Reform wirklich vernünftig. Sie wird vielleicht in 10 Jahren erst zur Blüte kommen. Aber es gibt keine Endstationsschulen mehr. Nirgendwo ist also die Klage berechtigt, ich habe ja hier gar keine Chance. Jeder hat sie. Und zwar auch zu jedem Zeitpunkt seines Schullebens. Natürlich prägen die Sozialräume auch die Schüler. Wenn sie eine Schule haben, an der 50-60% Geduldete sind, die noch nicht mal wissen, ob in diesem Land für sie eine Zukunft ist oder nicht, da ist auch schwer beizubringen, dass Pythagoras für sie wichtig ist. Da ist schon alles was dran, aber ich glaube, dass es nach wie vor an der Ausrichtung des Schulsystems fehlt. Ja, wir haben bildungspolitische Unterschichten, wir haben Bildungsferne und unser Schulsystem darf sich nicht nur konzentrieren auf blonde Zöpfe und weiße Kniestrümpfe. Sondern es muss wissen, dass wir einen großen Anteil an Schülern haben, wo die Schule als Institution, ausgeführt durch die Lehrerinnen und Lehrer, auch Elternersatz sind, Sozialisationsinstanz sind, Benimminstanz. Was macht man nicht? Weil das von woanders nicht kommt. Da, denke ich, sind wir immer noch nicht auf dem richtigen Weg und noch gar nicht auf dem schnellen Weg. Und das können Sie weder mit einer Besoldungsgruppe mehr oder weniger beim Lehrer machen, noch, also Sie können noch einen Psychologen in die Schule schicken. Alles gut, alles schön, alles wunderbar. Aber diese Grundausrichtung fehlt mir eigentlich, dass diese jungen Leute das Gefühl haben, hier bin ich wer, hier werde ich anerkannt, hier kümmert man sich um mich. Das ist so ein bisschen das Beispiel des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Neukölln. Tod wie der Chicagoer Friedhof. Man hätte das Teil eigentlich dicht machen müssen. Und dann haben wir ein völlig neues System entwickelt. Das System lautete, wir lassen keinen Schüler allein. Er wird vom ersten Tag an, wenn er dieses Gebäude hier betritt, dann wird er gecoacht von Lehrkräften und von früheren Schülern, die als Coaches vom türkisch-deutschen Zentrum gestellt werden, also Einbeziehung einer Migrantenorganisation, die eine Sprache sprechen, die der Oberstudienrat nie sprechen dürfte, ohne eine Anzeige zu erhalten. Und siehe da, es hat 4 Jahre gedauert, dann hat kein Schüler mehr das Probehalbjahr verlassen, also die Schule. Dann haben wir die Zahl der Abiturienten 16-facht Und aus einer halbleeren Schule ist eine Schule mit einer Warteliste geworden.
Ich würde da gerne wissen, was könnten da Aufgaben sein, die klassischerweise von der Schule kommen, und was sind möglicherweise Aufgaben, die von außen, zum Beispiel durch Stiftungen, durch Elterninitiativen, wie auch immer, hineingetragen werden können, Jörg Träger.
Ja, aber durchaus auch durch den Staat. Also, ich meine, wir haben ja eben schon über die Lehrer geredet. Ich glaube, wir haben sie in der Vergangenheit auch ziemlich alleine gelassen. Auf der einen Seite, das war das Thema eben, haben wir ihnen nicht die Chance gegeben, das Handwerkszeug zu erlernen, wie ich mit dieser großen Vielfalt und den neuen Herausforderungen umgehe. Und auf der anderen Seite haben wir erwartet, der Lehrer möge bitte alle Probleme dieser Gesellschaft lösen, inklusive derer, für die er nicht ausgebildet und nicht bezahlt wird. Und insofern ist es natürlich auch eine staatliche Aufgabe und nicht nur die Aufgabe der Zivilgesellschaft, die Schulen so auszustatten, und Herr Buschkowski hatte eben schon ein paar Beispiele genannt, dass eben ein Coaching, eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler möglich ist, dass Aufsuchen der Elternarbeit möglich ist, dass man sich eben nicht in die Schule stellt und sagt, ich mache meinen Unterricht und wer nicht kommt, hat Pech gehabt, sondern dass es eine andere Art des Miteinanders ist, die auch mehr Aktivitäten und auch mehr Bringschuld im Prinzip der Institutionen Schule bedeutet, indem ich eben in die Elternhäuser gehe und versuche dort durch Fachkräfte, die interkulturell geschult sind, die die Sprache sprechen, die den Hintergrund der Schüler besser verstehen, einen Draht herzustellen und die zu erreichen und durch sehr mühsame Arbeit am Einzelfall die wieder in den Bildungs- und Lernalltag und die Schule hineinzubringen.
Und da reden wir auch über Geld. Oder?
Da reden wir auch über Geld, aber es ist nicht unbedingt immer als allererstes das Geld. Wir geben das auch im Schulsystem häufig an der falschen Stelle aus. Wir reduzieren immer die Klassengrößen, ohne dass das was bringt. Das extra Geld sollte man lieber in andere Kapazitäten stecken.
Regina Pütke. Ja, ich finde, wir nähern uns jetzt schon wieder diesem Level, wo wir eigentlich andere, also das wissen wir ja alle, ne? Das ist alles richtig und das wissen wir auch. Ich würde ganz gerne mal wieder in die aktive Szene. Also es gibt tolle Beispiele, wie es passieren kann. Ich glaube, wir brauchen im Moment ein gesamtgesellschaftliches Engagement, in dem jeder eine Aufgabe hat. Es kann nicht sein, dass eine Schule einen Sozialarbeiter anstellt und der ist dann für die Probleme zuständig und die Lehrer sind wieder für die Wissensvermittlung zuständig. Ich glaube, wir müssen viel mehr Menschen mobilisieren, die solche Schüler an die Hand nehmen, die ihnen ein solches Ziel wieder geben und verständlich machen. Wir tun das zum Beispiel in unserem Stipendienprogramm, in dem jedes Kind einen Mentor hat, einen ehrenamtlichen Mentor, der unsere Gesellschaft kennt, der weiß, worauf es bei uns ankommt, der genau das, was Herr Buschkowski vorhin gesagt hat, wie benimmt man sich, wie isst man, wie begrüßt man jemanden, wie geht man mit Geld um. Das sind ja Dinge, die solche Familien ihren Kindern nicht etwa aus Bosheit nicht vermitteln, sondern weil sie es nicht wissen. Sie können sich ja innerhalb Deutschlands in einer Parallelgesellschaft bewegen, die nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun hat, die wir alle kennen. Und sobald irgendein Zeitungsartikel über unser Programm erscheint, melden sich bei uns 50, 60 Leute, die gerne so ein Kind begleiten würden. Also das ist jetzt mal eine Idee, das könnte jede Kommune, jede Schule machen.
Es geht also jetzt nicht hier einfach sozusagen um neue professionelle Kräfte, die man irgendwie einstellt, sondern durchaus auch sagen, um das Potenzial, das in der Gesellschaft besteht.
Kann ich gleich mehrere Geschichten aus meiner Schule erzählen. Zum einen haben wir die Hertie-Stiftung bei uns an der Schule mit dem Projekt Stark verantwortet eine Zukunft. Ein Projekt, das Gott sei Dank mal nicht nur für 6 Wochen oder doch 3 Monate ist, sondern über 3 Jahre finanziert wird. Es wird eine Sozialarbeiterin finanziert, die sich um 10 Schüler der stillen Mitte kümmert an meiner Schule. Also Schüler, die ein Potenzial haben, aber wegen der fehlenden Unterstützung durch das Elternhaus 3 Jahre lang intensivst gefördert werden. Das ist in der 9. Klasse, ist in der 10. Klasse und ist im 1. Jahr der Ausbildung. Die machen also auch am Wochenende was zusammen. Die machen Fahrten in den Ferien, die werden unterstützt bei Bewerbungen und sonst was. Dann hat sich die Wohnungsbaugesellschaft DGWO ganz toll bei uns an der Schule eingeklinkt. Sie hat 19 Schülern meiner Schule die Möglichkeit gegeben, 3 Wochen lang in einem Sonderpraktikum die Wohnungswirtschaft rauf runter kennenzulernen und dann auch noch finanziert am Ende dieses Mentorenprogramm. Eine ganz tolle Sache, wo jeder Schüler einen ganz normalen Bürger an die Seite gestellt bekommt, sag ich mal vom Alter von Mitte 20 oder Anfang 20 bis 70, je nachdem, wer bereit dazu ist, die sich privat treffen, die über Probleme diskutieren. Ein Beispiel, eine meiner Schülerinnen war nicht anerkannt seitens ihrer Mutter. Die Mutter hatte totale Ablehnung dem Kind gegenüber. Und dank der Mentorin, die der Mutter mitgeteilt hat, was sie für ein tolles Kind hat, wurde dieses Kind plötzlich akzeptiert. Des Weiteren muss ich auch unterstützen die Sache mit dem Elternhaus. Ich sage mal so salopp, ein Drittel meiner Schüler würden einen besseren Schulabschluss erreichen, wenn sie ein bildungsnahes Elternhaus hätten. Und da müssen wir einfach eingreifen und da müssen wir auch insofern eingreifen, dass wir alle gesellschaftlichen Kräfte in die Schule bringen. Kleine Anmerkung zum Studium. Durch das Masterstudium sollten die Lehrer mehr Praktika machen. Das Gegenteil ist der Fall. Es sitzt jetzt in Mathe zum Beispiel der Grundschullehrer zusammen mit dem Diplom-Mathematiker in derselben Vorlesung. Was ein Quatsch. Aber mehr in der Schule sind die Studenten nicht, was sie sein sollten. Und auf der anderen Seite ist auch mittlerweile die Wirtschaft bereit, sich zu engagieren. Ich habe also 17 Partnerunternehmen an der Schule, die bereit sind, meine Schüler bevorzugt zu übernehmen, wenn sie gewisse Bedingungen hinsichtlich Sozialverhalten, Fehlzeiten und den Noten bringen. Dann kommen diese Schüler direkt zum Vorstellungsgespräch und scheitern nicht am Einstellungstest. Aber das Tolle ist, das Projekt machen wir jetzt seit einem Jahr. Das Tolle ist, diese Unternehmen waren nach den Halbzeitzeugnissen, also im Februar, bei mir in der Schule mit ihren Personalchefs und haben meine Schüler beraten, was an ihren Zeugnissen gut ist und was noch verbessert werden muss. Also direkte Unterstützung von außen. Wenn wir das als Lehrer sagen, dann ist es schön und nett. Aber die Lehrer meckern ja immer und haben immer an irgendwas auszusetzen. Aber wenn jemand von draußen kommt und dann auch Klartext mit den Leuten spricht, mit den Kindern spricht, dann ist es für die ein Ziel. Und da sind wir wieder bei der Vision vom Anfang. Ich möchte es mal auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Ein Kind, das ein Ziel hat, lernt mehr, stört weniger und es kommt mit einem besseren Schulabschluss raus. Da kommen wir auch zu den ganzen Problemen, die meiner Ansicht nach vorhanden sind. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Familiengeld. Entschuldigung, jetzt spreche ich nicht als Schulleiter und als Beamter, jetzt spreche ich einfach mal als Roland Hegler. Diese 150 Euro Familiengeld zu geben, das mag irgendwo in Bayern auf dem Land gut sein. Aber hier in der Stadt bewirkt das genau das Gegenteil.
Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist ja eben nichts, was uns jetzt irgendwie begeistern könnte oder was uns davon überzeugen könnte, dass es jetzt wirklich aufwärts geht. Es liegt an charismatischen Schulleitern, an Politikern, die an Kommunalpolitikern oder Politikern aller Couleur, die tatsächlich in ihrem Bereich etwas bewegen, aber in der großen Breite nützt es nichts. Es ist viel zu wenig. Und wir sind eine Bevölkerung, die immer weniger werden, die auch immer dümmer werden, wenn wir so weitermachen, ja, und immer älter werden. Also warum tun wir nichts für die wenigen Kinder, die wir haben? Und es ist ja heute schon mehrmals gefallen, es gibt in diesem Klientel so viele, die könnten ohne weiteres Abitur machen und studieren. Nicht, dass ich jetzt meine, dass jeder Abitur machen und studieren muss. Wirklich nicht, jeder soll glücklich werden. Aber wir haben doch wirklich einmal die ethisch-moralische Pflicht, die Verantwortung diesen Kindern das zu geben, was sie können. Und zweitens ist es auch ein ökonomisches Gebot. Wer soll denn später mal in diesem Land Ingenieur werden? Wer soll in diesem Land irgendwie Geld ranschaffen? Muss man ja auch bedenken. Vielleicht haben Sie gelesen, gerade ist wieder eine Studie erschienen, die sagt, jedes zusätzliche im Bildungsbereich verbrachte Jahr bedeutet eine Gehaltssteigerung um 5% pro Jahr. Das heißt nicht, dass man möglichst oft sitzen bleiben soll oder warum man
soll. Gut, ich meine, man kann sozusagen so und so berechnen. Was ist denn da die Aufgabe, Heinz Buschkowski, von Kommunalpolitik? Auch gegenüber der anderen Politik von Land und von Bund?
Also das hört sich erstmal blöd an, aber es ist die Wahrheit. Die Aufgabe der Kommunalpolitik oder in Berlin der Bezirkspolitik in diesen Fragen ist das Stänkern. Weil mehr können wir echt nicht tun. Wir können auf Bezirksebene, und keine Kommune kann das, entscheiden, ob sie mehr oder weniger Lehrer einstellen, ob sie die Kindertagesstätten gebührenfrei machen oder nicht. Das sind landespolitische Entscheidungen. Und auch die Reformen, stimmt man ihnen zu, stimmt man ihnen nicht zu, da hatte die Haltung der Bezirke überhaupt gar keinen Einfluss. Nehmen Sie die letzte gescheiterte Reform in Berlin mit Jül, also jahrgangsübergreifendes Lernen. Da haben 1000 Lehrer, wirklich 1000 Lehrer aus Brennpunktschulen geschrieben, lass das sein, Jül mag gut sein, aber bitte nicht dort, wo die Kinder keine Kompetenzen mitbringen. Die Reaktion darauf? Die Lehrer sind nur zu faul, sich umzustellen. Nun, heute sind wir ein Stück weiter. Das, was ich eben erzählt habe, ist 3 Jahre her. Nun können die Schulen selbst entscheiden, freiwillig entscheiden, wollen wir Jühl, wollen wir nicht Jühl. Die eine Schule entscheidet sich dafür, die andere dagegen. Warum war das nicht gleich möglich, das so zu machen? So, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber, ich glaube, wir können diesen Systemmangel aber nicht so abschieben, das muss jetzt die Zivilgesellschaft reparieren. Damit überfordern wir sie. Die Zivilgesellschaft kann durch Beispiele, durch Modelle demonstrieren, wie es geht und woran es fehlt. Aber die Zivilgesellschaft kann unmöglich die Folge aufholen von, wir haben ein hervorragendes System, damit erreichen wir 2/3 der Kinder, jeder kann kommen und sein Abitur ablegen. Wobei ich im Übrigen den Unterschied zwischen glücklich sein und Abitur machen nicht ganz verstanden hatte. Ist ja auch egal. Und 1/3 bleibt also übrig. Und dieses Drittel, das reguliert jetzt die Zivilgesellschaft. Das wird sie nicht können. Damit werden wir sie überfordern. Und deswegen glaube ich schon, dass wir an dieser Stelle mehr Staat brauchen. Und eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und die Schwächsten sind nicht die Einzelabiturienten, sondern die Schwächsten sind die, die so entsozialisiert sind, dass sie die Toilettenbecken abtreten. Das sind die Schwächsten, obwohl sie meinen, sie sind die Stärksten. Und da muss die Gesellschaft sich schon ein paar Gedanken machen, wie sie da rangeht und schauen, wie sie das System umstellt. Ich sage ja, ich habe in London haben Schulen in sozialen Brennpunkten die Kompetenz, sich ihre Lehrerschaft an den Universitäten selbst zusammenzustellen. Die kriegen keine ausgebrannten Zwangsversetzten aus einem anderen Bezirk. Nur noch ein Satz zum Schluss, weil mit dem Geld vorhin, das wollte ich noch mal sagen. Wir haben im Albert-Schweitzer-Gymnasium keine Gelddruckmaschine im Keller gehabt. Das ganze Umstellen des Systems dieser Schule auf ein Ganztagsgymnasium, auf Deutsch-Fördergymnasium und, das hat 220.000 Euro mehr gekostet im Jahr. Das sind 5 Jugendknastplätze. Also ich sage, die Gesellschaft kann sich entscheiden, will sie 5 Knackis ernähren oder 650 Schüler zum Abitur führen. Ich wäre immer für die zweite Variante. Und wenn ich denn, weil Sie so gegen das Betreuungsgeld gemeckert haben, nicht, dann will ich ja auch mal klassenkämpferisch sein. Der Umbau aller deutschen Schulen zu Ganztagsschulen kostet 20 Milliarden.
10.
Ja, mit Personalkosten 20. Umbau aller Schulen. Ist egal, ich will gar nicht mit Ihnen über Zahlen streiten. Wir erzählen es noch besser. Die Rettung der Commerzbank hat 18 gekostet.
Jetzt sind wir beim Geld. Vorher gibt es noch mal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute aus der Hertie School of Governance. Heinz Buschkowski hat gesagt, die Zivilgesellschaft kann Beispiele anbieten. Auch die Roland-Berger-Stiftung oder auch die Hertie-Stiftung können ja jetzt nicht sozusagen für jedes betroffene Kind ein spezielles Programm anbieten. Sie können Beispiele geben. Sie sind überfordert, wenn sie quasi die Reparatur machen müssen. Jörg Träger nickt.
Sie hatten die Frage gestellt, was kann Politik tun, was kann Staat tun? Ich glaube, die allererste Antwort ist nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn wir nämlich versuchen, das Gleiche überall zu tun, dann macht das erstens keinen Sinn und zweitens können wir uns das nicht leisten. Wir müssen als Gesellschaft erkennen, dass wir die Ungleichheit in der Gesellschaft nur durch ein Stück Ungleichheit im Handeln eben auch ausgleichen können. Und wenn man das akzeptiert, dass ich nicht alles über einen Kamm scheren will, dann muss ich im Endeffekt den Mut haben und sagen, Bürgermeister, deine Schule. Und wenn ich versuche, heute jemandem im Ausland zu erklären, wie unser deutsches Schulsystem gestaltet ist, dann sage ich, das ist ganz einfach. Die Kommune ist zuständig für das Gebäude und die Einstellung der Sekretärinnen und Hausmeister. Das Land stellt die Lehrer ein und der Bund, der macht die Ganztagsschulen und subventioniert das Mittagessen. Das klingt nicht wie Bildungspolitik aus einem Guss. Und dann frage ich mich, kann ich das alles von dem Berliner Schreibtisch aus entscheiden? Sage ich, nee, Starnberg und Flensburg sind leicht unterschiedlich. Dann sage ich, im Endeffekt müssen wir den Mut haben einer gewissen Dezentralisierung der Verantwortung und die Schulleiterinnen und Schulleiter und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angucken und sagen, ihr kennt die Probleme vor Ort und ihr könnt sie lösen.
Ja, womit wir beim Föderalismusproblem wären, ob das vielleicht daran schuld ist, dass nichts passiert. Es könnte ja was passieren. Ich kann mich nur immer wieder fragen, warum? Warum passiert nichts? Ich habe lange in einem Ministerium gearbeitet. Da war zum Beispiel auch immer die Frage, warum kann man den Schulen nicht erlauben, sich die Lehrer selbst zu suchen? Das wurde dann in Bayern zu einem gewissen Prozentsatz erlaubt. Ich habe das als Schulleiterin auch tun können, mit sehr großem Erfolg. Das Argument war immer, wenn wir das ganz freigeben, dann werden die Bezirke, wo niemand hin will, niemand mehr bekommen, weil sich da niemand mehr meldet. Das ist auch so ein Argument, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, finde ich, das zu probieren.
Also das glaube ich nicht. Es gibt genug junge Leute, die fühlen sich herausgefordert, gerade dorthin zu gehen und nicht in die Schlafstadt. Aber Herr Dreger, Sie haben ja völlig recht, der Zug fährt genau in die andere Richtung. Wir hatten die Zuständigkeit der Kommunen für die Lehrer in Berlin. Das ist abgeschafft worden. Und das kriegen Sie nicht mehr zurückgedreht, weil da hängt ein Abteilungsleiter dran, ein Grundsatzreferent, drei weitere Referatsleiter, die jetzt alle dafür zuständig sind, alle in der B-Besoldung, versteht sich.
Ja, wir lachen also, drüber, aber das mal einem Schüler ja, ich will klar nur sagen, zu machen.
Der Zug fährt in die andere Richtung und dann muss ich Sie, ja wirklich, ich mache das ungern, aber ich muss Sie korrigieren. Auch die Schulsekretärin stellen wir nicht mehr ein. Das macht jetzt auch das Ministerium.
Da scheint dann Berlin einen Schritt weiter zu sein. Mir ging es gar nicht so sehr um die Problematik des Föderalismus, sondern auch dessen, was tatsächlich gebraucht wird und wie Eltern und Schüler das akzeptieren. Wir wissen, die Ganztagsschule als ein Beispiel wird kommen. Beginne ich jetzt die Diskussion mit den Eltern in Starnberg oder in einem kleinen katholischen Dorf in Bayern über die Notwendigkeit der Ganztagsschule, weil ich es flächendeckend in Deutschland überall gleich machen muss? Oder beginne ich in Neukölln und sage, dort, wo eben Familien statistisch häufiger nicht die Fürsorge bieten können, wie das im katholischen Dorf vielleicht in Bayern ist, zumindest im Durchschnitt, der Einzelfall sei aufgenommen, da muss ich eben eher in das Thema Ganztagsschule als erstes rein. Und das ist unser Problem, glaube ich, dass wir es versuchen, immer gleich über die Republik zu machen und dann scheitert alles an irgendwelchen unterschiedlichen Begebenheiten, anstatt mal da anfangen zu dürfen, wo es wirklich brennt. Und dann würde ich ihm sagen, lass den Bürgermeister doch machen, ja, weil der muss sich auch vor seinen Bürgern in anderer Art und Weise im täglichen rechtfertigen, da wo es brennt, als jetzt jemand, der ein Stückchen weiter weg sitzt.
Lass den Bürgermeister mal machen, aber lass auch mal den Schulleiter machen. Was würden Sie denn, Herr Hegler, gerne mehr selber entscheiden oder Sie und Ihr Kollegium gerne selber entscheiden?
Ich würde zum Beispiel gerne selber entscheiden über die Stundentafel. Wenn ich jetzt Schüler habe, die beispielsweise nur den Hauptschulabschluss, wie es bis jetzt heißt, das heißt jetzt Berufsbefähigung oder Berufsreife, neues Wort, aber genau dasselbe steckt wieder drin, da würde ich zum Beispiel gerne eingreifen. Warum muss ein Schüler, der nicht richtig Deutsch kann und seine Heimatsprache auch nicht richtig, warum soll ich den Schüler in der 10. Klasse noch 3 Stunden mit Englisch quälen? Viel mehr Sinn würde machen, da eine Verstärkung von Deutsch und Mathe zu machen dafür, aber das darf ich nicht. Ich würde auch ganz gern einfach mal Unterricht sein lassen und die Kinder nur erziehen. Das machen wir teilweise. In der 7. und 8. Klasse muss ich diese Kinder erziehen. Das Wissen kann ich den Schülern dann hinterher auch noch beibringen.
Aber jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir hier fast einig sind auf dem Podium und sagen, ja, wir brauchen diese Vielfalt und nach Möglichkeit sollte vor Ort entschieden werden statt am großen Schreibtisch. Warum ist das so schwer zu vermitteln oder wer wehrt sich dagegen? Ich habe mal nachgeschaut, also im Deutschen Bundestag unter den Abgeordneten sitzen jetzt 42 Lehrer von der Grundschule bis zum Gymnasium, aber 100 Vertreter rechts-, wirtschafts- und steuerberatender Berufe. Also sind die möglicherweise viel weiter weg von diesem Lebensfeld? Haben die möglicherweise ein familiäres Umfeld, das stabil ist? Oder warum ist es so schwer, das, was wir hier diskutieren, zu vermitteln?
Ich möchte gleich wieder darauf antworten. Das ist dieses Gleichheitsprinzip, warum ich das nicht darf. Jeder Schüler hat das Recht oder könnte mich verklagen, wenn er die Stundentafel den Unterricht nicht bekommt, weil er könnte ja theoretisch am Ende der 10. Klasse dann die erweiterte Berufsbildungsreife haben. Ich bin gesetzlich verpflichtet, mich genau daran zu halten.
Ich würde jetzt gerne Sie im Raum fragen, ob Sie an eines der beiden Mikrofone treten möchten.
Schönen guten Tag, ich bin Rodriguez Rotini, auch ein problematischer Student mit Migrationshintergrund. Geht es um die Korrelation zwischen Gegend, wo man wohnt, und Qualität der Schule. Und diese Policy Proposal würde sein, warum nicht einen großen Austausch zwischen unterschiedlichen Vierteln in Berlin zu machen, damit diese Unterschiede auch verschaffen.
Der Austausch der Stadtviertel, das ist ja auch in anderen Ländern versucht worden. Man hat mit Bussen in Amerika die Kinder hin und her gefahren. Zum Schluss haben sich alle aufgeregt. Ich glaube, nur die Freiwilligkeit zieht. Und was die Amerikaner gemacht haben, ist, die haben in den schwierigen Stadtbezirken sogenannte Magnetschulen geschaffen. Das ist jetzt nicht so wie Rüttli, nur eine gut ausgestattete Schule, die mit interkultureller Sozialarbeit sich auf die Belange der Menschen in dem Stadtviertel einstellt, sondern für wenige $100 extra pro Schüler und ja, akademische Schwerpunkte gesetzt hat. Und diese Schulen waren so interessant, dass die Bildungsbürger aus den Vorstädten plötzlich ihre Kinder wieder in die Brennpunktschulen gebracht haben, weil die nach Montessori-Prinzip unterrichteten oder naturwissenschaftliche Schwerpunkte hatten oder ähnliches. Und diese Freiwilligkeit hat dafür gesorgt, dass es zu der Durchmischung gekommen ist, nicht der Zwang, die einen wohin schicken zu müssen.
Also Heinz Buschkowski wird jetzt bei der Frage, in anderen Bezirken die Schulen entern, sicherlich lächeln, weil Neukölln hat irgendwie eine Schule, die 100 Meter auf Treptower Gebiet ist jetzt. Mhm. Also bestimmte Bewegungen gibt es da auch schon, auch wenn die noch sehr klein sind bei diesen 100 oder 200 Metern.
Das stimmt, aber das Busing hat ja einen entscheidenden Nachteil. Es ist, glaube ich, kein Problem, die Neuköllner Schüler nach Zehlendorf zu fahren. Aber ich kann ja nicht alle Schulen aus Neukölln in Zehlendorf aufbauen. Das heißt, ich brauche leere Schulplätze in Zehlendorf. Aber die Schüler, die auf diesen Plätzen sind, die müsste ich dann nach Neukölln fahren. Und da befürchte ich eine gewisse Distanz von Zehlendorfer Eltern, ihre Kinder ins Rollbergviertel zu fahren. Ja, also das ist natürlich unberechtigt, diese Distanz. Aber ich glaube, da müssten wir noch dran arbeiten.
Es wäre zumindest eine große Lernerfahrung.
Mein Name ist Klaus-Peter Baumann. Ich habe zwei Punkte. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir diejenigen, die hier auf irgendeine Art und Weise in dieses Land hineinkommen wollen, nicht dazu bringen, tatsächlich zu lernen. Wir müssten ihnen auf irgendeine Art, quasi per Schulnote, eine höhere Chance einräumen, tatsächlich hier zu bleiben. Dass wir das System haben, Leute, die hier Abitur gemacht haben, müssen aber ganz schnell wieder raus. Ja, Entschuldigung, Sie haben doch erstmal unsere Ressourcen gut, positiv, denn Sie haben ja Abitur gemacht, genutzt. Na, dann nutzen wir sie doch auch. Und dann eine ganz persönliche Bemerkung. Ich wurde neulich durch eine Bekannte angestoßen, dass die Rüttli-Schule im Zusammenhang mit Mercator-Projekt Lehrkräfte, Anführungszeichen, sucht, um also im Nachmittagsunterricht zu schulen. Ich bin hingefahren zur Schule. Die sagten, wunderbar, wie viel können Sie? Ja, sage ich, 10 Stunden, wenn Ihnen das gefällt, könnte ich irgendwie in der Woche ohne weiteres machen. Ich gehe ja auf die 80 zu, ich bin über die 70 raus. Ja, wunderbar. Und dann habe ich an die Senatsverwaltung geschrieben. Ja, glauben Sie, dass ich nach Vorlage meines Lebenslaufes überhaupt eine Antwort gekriegt habe? Keine Reaktion, eine höfliche Verwaltung.
Die ist bestimmt auf dem Postweg verloren gegangen.
Elektronisch?
Da haben Sie bestimmt so einen Trojaner oder was. Der frisst so Briefe von dem Ministerium. Das gibt es, ganz seltenes Exemplar, aber es gibt es.
Darf ich Ihnen ein ganz kleines Angebot machen? Wir haben an der Schule Lesepaten. Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne bei uns als Lesepate arbeiten.
Sie können auch gerne bei uns als Mentor arbeiten. Wir suchen dringend Mentor.
Das ist das. Das
Ja, also ich persönlich, ich studiere hier auch, Adrian Meyer mein Name, und ich habe immer den Eindruck, dass die Verwaltung, die Ministerien noch besonders in ihrer traditionellen Rolle verfangen sind, dass sie gerne von oben bestimmen wollen, was gemacht wird. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Wortmeldungen gehört, dass mehr Freiheit benötigt wird. Und da würde mich besonders interessieren, was ist denn nach Ihrer Einschätzung von Seiten der Spezialisten her die Rolle, die die Verwaltung, die Ministerien in Zukunft einnehmen müssten, um die Qualität der Schulen zu fördern?
Große Frage.
Ja, aber ich glaube, aus meiner Sicht eine relativ einfache Antwort. Also zumindest das, was die Zentrale, gerade die Bundesverwaltung angeht, ist es die Messung dessen, was hinten rauskommt. Schulsysteme werden dann gut, wenn sie einen hohen Grad der Eigenständigkeit in der einzelnen Schule haben, kombiniert mit einer externen Qualitätskontrolle. Der eine arbeitet und der andere misst. Und wenn man sich selbst kontrolliert, dann gerät man in Schwierigkeiten. Und das ist das, was die Länder heute tun. Die Länder sind heute verantwortlich für den Betrieb der Schulen und kontrollieren sich selbst. Und die Konsequenz, dass Sie zum Beispiel jetzt den Ländervergleich bei PISA abgeschafft haben. Ja, der ist ja nicht mehr interessant. Ja. Natürlich diese Selbstkontrolle schwierig ist.
Regine Lorenz, wenn wir von Bildung sprechen, sprechen wir in aller Regel von kognitiver Bildung. Es wurde aber vorhin ein Begriff genannt, der mir sehr zentral zu sein scheint. Es ging um den Begriff der Empathie. Frage, wir sprechen von Stundentafeln, Vergleichbarkeit, Messbarkeit von Bildung. Gibt es im Bereich der Lehrerausbildung oder auch im schulischen Bereich direkt Überlegungen, wie man beispielsweise Lehrer dazu anleiten könnte, Empathie bei Schülern zu fordern? Ist das überhaupt ein Thema, das in irgendeiner Weise eine Rolle spielt?
Direkte Antwort. Das ist ein sehr großes Thema. Ich sagte vorhin, dass wir in 7 und 8 den Schwerpunkt auf Erziehung legen, natürlich auch auf Wissensvermittlung. In 7 und 8 werden die Weichen gestellt bei den Kindern. Die sind in dem schwierigen Alter der Pubertät, wissen wir alle. Und da kann man als Schule auch, sage ich, am meisten punkten im Sozialbereich, weil das die Dinge sind, die am leichtesten zu korrigieren sind. Wenn jemand kommt, sage ich mal, mit einer 5 in Rechtschreibung nach 6 Jahren Grundschule, den wieder auf eine gute Note in Deutsch zu bringen, ist schwieriger, als ihm dann mal einen guten Tag sagen beizubringen.
Ja, ich wollte noch mal beisteuern, wir haben in unserem Stipendienprogramm 10 Lernbereiche, die wir in Übereinstimmung mit den Lehrern festlegen. Und der allerwichtigste und am meist gefragte ist der Lernbereich 1, Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung. Wir sehen einfach in Workshops mit 5 Kindern, mit Einzelinterventionen, das ist ein Berg, den die Schule alleine kaum bewältigen kann. Ja? Also ich plädiere einfach nochmal dafür, die Schule braucht Helfer, die sie darin unterstützen. Und man muss Lehrer würdigen, die dafür ein Händchen haben. Ja? Ich hatte so einen hoffentlich hört er das nie, aber ich hatte einen Mathelehrer an meiner Schule, der hat immer gesagt, ich mache mal Mathe und sonst nichts.
Kurz nochmal die Frage, wie viel Staat darf sein? Und gleich das erste Statement aufgegriffen, wir haben kein Erkenntnisproblem, wenn ein Handlungsproblem. Es ist ein Problem der Bundesländer, dass sie nicht bereit sind, mehr in die Bildung zu investieren. Das ist in erster Linie ein Finanzproblem. Vor 30 Jahren, in den 70er Jahren, der große Bildungsrat von 70, wir haben die gleichen Diskussionen gehabt. Original, dass Lehrer mehr Soziologie, mehr Psychologie in der Ausbildung brauchen. Das sind keine neuen Informationen. Wir sind im Jahre 2012. Und jetzt plädieren wir zum ersten Mal für Pragmatismus, da wo die Wirtschaft ins Spiel kommt. Das, um jetzt sozusagen den Schluss zu bekommen, es ist nichts anderes als am Ende ein finanzielles Problem. Der Wille muss da sein, beziehungsweise es fehlt einfach.
Es sind die gleichen Debatten, aber nicht die gleichen Personen, die vor 30 Jahren diskutiert haben. Das ist schon ein kleiner Fortschritt. Also dann frage ich ganz am Schluss hier nochmal in die Runde, ist es dann tatsächlich wirklich dann ein vielleicht auch ein Finanzverteilungsproblem?
Finanzverteilungsproblem. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass genug Geld im System ist. Aber dass man an überkommenen Verteilungsgrundsätzen festhält, weil man einfach fürchtet, das politisch sonst nicht durchsetzen zu können.
Also ich teile das zu 100%. Also zum Beispiel in der Familienpolitik geben wir das meiste Geld von allen OECD-Staaten aus. In der Nachhaltigkeit sind wir an drittletzter Stelle. Nur die Slowakei und Nordkorea sind hinter uns. Aber die packen wir. Bleiben Sie ruhig, die packen wir. Also ich will mal sagen, wir haben natürlich ein System entwickelt, was sich jetzt auch selbst deckt. Ja, und ich glaube schon, dass andere Länder mit weniger Geld, die erfolgreicher sind, dass das auch einen Grund hat. Wir finanzieren vielfach Familienbudgets, wir finanzieren Eltern und wir investieren nicht in die Infrastruktur der Kinder. In die Krippen, in die Kindergärten, in die Lehrer, in die Erzieher. Dort muss das Geld hin. Und wir diskutieren darüber, ob wir das Kindergeld um 10 oder 15 Euro erhöhen. Ich erinnere daran, das letzte Mal haben Peer Steinbrück und Ursula von der Leyen beide gemeinsam den Vorstoß gemacht, die letzte Kindergelderhöhung in der Großen Koalition auszusetzen und dafür die Vorschulerziehung für alle Kinder in Deutschland kostenfrei zu machen. Was passiert ist, wissen Sie, die 10 Euro sind angekommen und mit den beiden hat man die Flure des Bundestages gewischt.
Wir haben das zweithöchste Kindergeld der Welt, wir erhöhen es weiter. Wir wissen, das hat eigentlich keinen Effekt. Wir haben 7 Milliarden Euro Ehegattensplitting für Kinderlose in Deutschland. Wir bräuchten nur 10 Milliarden, unsere Berechnungen, für einen flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschulen. Wir bräuchten 2 Milliarden, um alle Krippenplätze bereitzustellen, die wir bräuchten. Ja, die letzte Kindergelderhöhung hat, glaube ich, 4 Milliarden gekostet, ohne dass sie einen Effekt hat. Wir glauben immer, da das alles ungerecht zugeht, müssen wir hinterher das Geld so verteilen, dass die keine Chance hatten, wenigstens noch ein bisschen Geld abkriegen, anstatt uns vorher zu überlegen, wie wir das Geld so einsetzen, dass die Leute noch mehr Chancen haben.
Das war das Forum im Inforadio mit Heinz Buschkowski, dem Bezirksbürgermeister von Neukölln, mit Jörg Dräger von der Bertelsmann Stiftung, Regina Pötke von der Roland Berger Stiftung und Roland Hegler, dem Schulleiter der Neuköllner Hermann von Helmholtz Schule. Ich danke den Teilnehmern auf dem Podium und ich danke Ihnen im Raum für Diskussion und Aufmerksamkeit. Die Sommerwiederholungen beim Forum. Zum Ende der Schulferien noch einmal das Thema Schule im Spannungsverhältnis zwischen Familie und öffentlicher Verantwortung aus der Hertie School of Governance. Diese Sendung haben wir am 16. April aufgezeichnet und am 22. April erst ausgestrahlt.